Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Jan K. Hennings mein Gast. Der Internist, Lungenfacharzt und Molekularbiologe ist der medizinisch-wissenschaftliche Leiter der JES-Klinik in Berlin. Seine Mission? Durch Prävention Gesundheitsrisiken früh genug zu erkennen und zu behandeln, aber auch herauszufinden, wodurch altersbedingte Krankheiten wie Diabetes, Demenz und Herz-Kreislauf sowie Nierenschwäche entstehen. Wie die Medizin von morgen aussehen sollte und was man bei einer schlechten Diagnose machen kann, auch darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm. Lieber Jan, ich danke dir sehr, dass du dir extra für mich Zeit nimmst und wir über das sehr spannende Thema der Klinik sprechen.
Ja, vielen Dank, liebe Stefan. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
Du hast mal gesagt, wir machen Medizin anders. Wodurch unterscheidet sich die JES-Klinik?
Wir haben zwei Missionen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Unterschied. Also wir wollen wirklich exzellente Präventivmedizin machen, Präventionsmedizin, evidenzbasiert, aber gleichzeitig auch selber Evidenz generieren. Das heißt, wir wollen also ein herausragendes klinisches Erlebnis und gleichzeitig wollen wir aber der Alterungsforschung helfen, besser zu verstehen, wie Alterung funktioniert, vor allen Dingen, wie altersbedingte Erkrankungen entstehen und wie man sie besser verhindern kann.
Präventivmedizin muss Spaß machen. Auch das ist einer deiner Visionen. Wie erreicht ihr das?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Also wir haben als allererstes gesagt, es darf sich im Grunde nicht anfühlen wie klassische Reparaturmedizin. Also wir haben uns überlegt, dass es spannend und besonders gestalten muss. Und das haben wir auch in dem Raumkonzept bei uns hier umgesetzt. Also es ist zum Beispiel so, dass jeder Patient bei uns in einem eigenen Raum, den nennen wir Suite, den Tag verbringt und dort ein Großteil der Untersuchungen auch für ihn stattfinden. Nur die großen Geräte, die wir nicht in den Raum bringen können, dafür muss dann der Patient den Raum verlassen. Aber ansonsten ist es so, dass es tatsächlich ein besonderes Erlebnis ist. Wir haben auch keinen Tresen zum Beispiel. Also ist alles
auch sympathisch.
Genau. Wir haben auch kein klassisches Wartezimmer, so wie man das kennt, sondern es geht wirklich darum, dass man sich auf sich selbst besinnen kann. Also das ist jetzt, Prävention ist kein Verzicht, sondern Prävention ist wirklich ein Investment in die eigene Gesundheit. Und wir wollen helfen zu verstehen, wo sind bestimmte Risiken und wie kann man die am besten angehen.
Welche Präventionsdiagnostik sollte man unbedingt machen und warum?
So wie wir das aufgebaut haben, ist es, dass wir gesagt haben, wir wissen gar nicht ganz genau, was man alles braucht, um zu verstehen, was Alterung ist. Auch wenn wir immer mehr und mehr verstehen, was die Hintergründe sind. Aber wir haben es noch nicht hundertprozentig verstanden und haben deswegen ein sehr, sehr systematisches Konzept aufgebaut, von Kopf bis wirklich Fuß, das jeder Patient bei uns bekommt. Wirklich vom Kopf, von der Neurokognition, also der geistigen Fähigkeit, bis hin zum Fersenultraschall, zur Knochendichtemessung. Aber wenn du mich fragst, was sind so die wichtigsten Dinge, von denen wir wissen, was wir messen müssen, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ist die kardiovaskuläre Prävention. Das ist etwas, was jeder machen muss und ist auch so einfach. Und es wird noch viel zu wenig flächendeckend gemacht, wenn wir da zum Beispiel an das Lipoprotein klein a denken.
Da kannst du vielleicht gleich was drüber erzählen, wenn wir schon bei dem Thema sind.
Nee, tatsächlich ist es so, es gibt ja in der kardiovaskulären Medizin so Big Five, die man verhindern sollte. Und wenn wir diese Big Five im Alter von 50 nicht haben, das ist eine aktuelle Studie einer ehemaligen Kollegin von mir aus dem UKE, Christina Magnussen, die gezeigt hat, dass wir dann wirklich gesunde Lebensjahre gewinnen können. Was sind diese Big Five? Das ist Übergewicht, das ist Rauchen, das ist Diabetes, das ist der Bluthochdruck und das ist tatsächlich auch eine Fettstoffwechselstörung, also Cholesterin, non-HDL. Cholesterin, genau. Wenn wir die nicht haben, nicht in erhöhten Maßen haben, dann ist es so, dass wir tatsächlich mehr als 10 gesunde Lebensjahre gewinnen können. Und zum Verständnis des Fettstoffwechsels gehört auch dazu, dass man einmal im Leben als Mann, wahrscheinlich zweimal im Leben als Frau, das LP klein a misst. Also das ist ein Lipoprotein klein a. Und das ist zu 80% das genetische Risiko. Weil das wiederum dann erfordert, dass man die anderen Risikofaktoren, die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, viel strenger einstellen muss, als wenn man, also wenn das erhöht ist, als wenn man normales LP klein a hätte.
Jetzt springe ich auf einige eurer Untersuchungen. Lungenfunktionsprüfung. Wodurch unterscheidet die sich von den üblichen Lungentests?
Genau, also was haben wir gemacht? Wir haben die Lungenfunktionsprüfung, so wie wir sie in der Uniklinik angewendet haben, wenn wir es wirklich ausführlich gemacht haben, haben wir bei uns einfach fest in das Programm integriert. Das heißt, jeder Patient, jede Patientin bei uns bekommt diese Untersuchung. Das heißt, es ist da die normale Spirometrie dabei. Das kennt man vom Hausarzt auch, wenn man in diese kleine Röhre pustet. Da ist aber auch die Bodyplethysmographie dabei. Das heißt also wirklich damit, dieser Kasten, den man schließt, ein versiegelter Raum. Da können wir auch die Volumina messen, die eben nicht ausgeatmet werden und eingeatmet werden normalerweise. Da ist die Atemmuskelfunktionsmessung dabei. Das heißt also, wie ist unsere Einatemmuskelkraft. Und da ist auch dabei natürlich der Atemantrieb und zusätzlich dazu noch die sogenannte Diffusionskapazitätsmessung. Also wie gut geht der Sauerstoff ins Blut und wie gut geht die Kohlensäure wieder raus aus dem Blut, um auch zu gucken, ob die Lungenbläschen einwandfrei funktionieren. Und das ist ein großer Unterschied. Das gibt es so in der Form im Paket, wenn man ehrlich ist, noch nicht mal beim Lungenarzt normalerweise.
Und wie lange dauert dieser Test?
Der Test dauert etwa 20 Minuten, alles in allem, genau. Manchmal muss man ihn noch ein bisschen wiederholen, damit auch wirklich die Qualitätskriterien erfüllt sind, dass man wenig Schwankungen hat zwischen den Messungen, weil man immer wiederholte Messungen machen muss, aber im Grunde dauert er 20 Minuten, genau.
Bei der Leistungsdiagnostik geht es um die körperliche Leistungsfähigkeit, also darum, wie fit oder gebrechlich man ist. Wie und was wird hier genau gecheckt?
Also wir messen viele Organsysteme, insbesondere Herz, Lungen, Kreislauf, Gesamtsystem, in diesem Fall mal gesagt, in Ruhe und unter Belastung. In Ruhe ist so, dass wir natürlich in Ruhe EKG machen. Wir machen die Lungenfunktionen in Ruhe. Wir machen eine Herzratenvariabilitätsmessung in Ruhe. Das gehört alles schon in die Leistungsdiagnostik dazu, weil es natürlich darum geht, wie ist dein Ruhepuls. Ne? Jemand, der bessere Ausdauer hat, besser trainiert ist, der hat im Regelfall einen niedrigen Ruhepuls als jemand, der nicht trainiert ist. Ein erhöhter Ruhepuls, wissen wir, ist mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko über die Zeit verbunden. Das heißt also, solche Faktoren gehören dazu. Plus HRV ist natürlich auch ein Marker für Stress, den wir messen. Also damit geht das los. Dazu kommt noch der Ultraschall des Herzens, sehr ausführlich bei uns gemacht. Und dann machen wir die sogenannte Spiroergometrie. Also einige kennen das vielleicht als VO2-Max-Test. Aber es ist natürlich deutlich mehr als nur die maximale Sauerstoffaufnahme, die wir messen, sondern wir messen dabei natürlich auch die Lungenfunktion unter Belastung. Wir machen das im Grunde auch ein Belastungs-EKG dazu. Wir können sogar sehen, ob Lungengefäße verändert sind, ob es dort Hinweise gibt. Und in diesem Rahmen machen wir auch Blutentnahmen. Wir machen einmal in Ruhe und einmal unter maximaler Belastung und können dann auch sehen, wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut, wie ist der Kohlensäuregehalt im Blut. Aber, und das ist natürlich auch wichtig, was viele wissen wollen, wie ist das Laktat unter maximaler Belastung? Das ist kein typischer Laktatstufentest, das muss man fairerweise sagen, sondern wir machen das als klinische Diagnostik. Das heißt also, wir machen nur in Ruhe und unter maximaler Belastung. Aber man kann daraus schon auch sehen, wie der Trainingszustand ist tatsächlich, wie die Adaptation ist. Genau, das machen wir fürs Herz- und Kreislaufsystem und machen dann aber tatsächlich auch noch Diagnostik hinsichtlich Flexibilität, Mobilität und Kraft. Kann ich gerne auch noch ein bisschen was zu erzählen, wenn
ja,
du magst?
Ja, bitte, unbedingt, ja.
Da haben wir vor allen Dingen Systeme, die voll automatisch bzw. elektronisch messen können, wie ist die Balance, indem man auf solchen Platten steht, die wirklich die minimale Auslenkung der Füße messen können, mit Augen auf, mit Augen zu, einwandstand. Das sind
gar nicht leicht.
Wollte gerade sagen, gar nicht so leicht. Wenn jemand Yoga macht, haben wir gemerkt, ist das assoziiert
besser?
Mit einer deutlich besserem Einwandstand, ja. Insbesondere wenn die Augen geschlossen sind. Genau, das ist natürlich Balance, Kleinhirndiagnostik quasi in einem. Kraftmessung machen wir, da machen wir die maximale Handgriffstärke. Das ist so ein Ersatzwert tatsächlich für die Gesamtkörperkraft und ist sehr, sehr gut assoziiert mit Herz-Kreislauf-Gesundheit, aber auch tatsächlich, genauso wie die Balance, Sturzneigung im Alter. Fitness im Alter, also Gebrechlichkeit, je besser und je stärker man dort ist, desto geringer die Chance, gebrechlich zu sein im Alter. Wir machen die Mobilitätsmessung, da haben wir ein videobasiertes System, das tatsächlich die großen Gelenke quasi misst, wie viel Grad die Beweglichkeit in den großen Gelenken ist. Und aus all dem machen wir dann ein Gesamtbild der Leistungsdiagnostik.
Ihr könnt zum Teil durch eure Untersuchungen aufdecken, dass jemand an Alzheimer erkrankt, beispielsweise. Oder kann man das so nicht sagen?
Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir mit der Vorhersagegenauigkeit nicht gut genug sind. Niemand bisher, ja, um das so absolut zu sagen.
Aber die Veranlagung vielleicht, oder?
Genau, da hast du vollkommen recht. Also was kann man gucken? Man kann schauen, gibt es genetische Risiken für Alzheimer? Und das gibt es bei uns in einem der Angebote, Programme, im Ultimate-Programm ist es inkludiert, dass man schauen kann, oder das ist eine Option, muss ich fairerweise sagen, dass man schauen kann, gibt es genetische Risiken für Alzheimer oder auch andere neurodegenerative Erkrankungen. Wir würden zum Beispiel den ApoE-Status bestimmen, von dem wir wissen, wenn man ApoE-Homozygot ist, das hat also zwei bestimmte Allele, also zweimal ApoE4, wir haben immer zwei Kopien von jedem Gen in der DNA. Und wenn die beide ApoE4 sind, dann ist das Risiko, dass man Alzheimer-Symptome entwickelt, Mitte der 50er deutlich gesteigert. Und das hat natürlich relevante Konsequenzen, auch wenn wir keine bisher noch nicht direkte Therapie haben, sondern wir müssen eher Allgemeinmaßnahmen dann nutzen, die dann das Risiko, diese Alzheimer-Erkrankung auch zu entwickeln, reduzieren. Ne? Genau.
Was ich auch sehr spannend fand, ihr checkt auch die Mentalparameter und die psychische Widerstandsfähigkeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wann fällt der positiv aus?
Genau, also wir haben da zum einen, das hatte ich schon gesagt, diese Stressresilienz, da nutzen wir klassischerweise das HRV. Je geringer die Schwankungsbreite sozusagen, der Herzratenvariabilität, desto höher der Stress, desto eher ein Risikofaktor für auch stressassoziierte Probleme. Aber was wir auch machen, und das ist uns ganz wichtig, weil wir immer sagen, wir wollen das ja wirklich evidenzbasiert machen. Das heißt, wir nutzen etablierte psychologische Instrumente. Was heißt das? Wir nutzen validierte Fragebögen für Depression, für Angst, für Stress, für Kindheitstraumata, für Schlafstörungen. Diese Fragebögen dann zusammengeben. Bilder sind Scores normalerweise. Und da gibt es dann, wenn man dann eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, dann ist man in einem Bereich, wo es heißt, okay, hier ist ein deutlich erhöhtes Risiko für Depression. Oder du hast im Moment offenbar so einen starken Hinweis, dass du eine depressive Episode hast sogar. Oder hier gibt es eine Ängstlichkeit. Und das sind alles Aspekte, die gehören natürlich zur Prävention dazu.
Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen am Ende tatsächlich wahrscheinlich sehr gut aufgehoben werden, wenn sie sagen könnten, sie haben eine Depression, wenn sie einordnen könnten,
absolut,
sie haben eine Depression. Und ich denke, wenn man solche Fragebögen oder solche Mediziner hat, wie oder so eine Klinik, wie ihr es seid, auch, dass man eine Anlaufstelle hat, weil ich glaube, das wird immer wichtiger.
Bin ich mein Gefühl. 100% bei dir. Ich glaube, etwas, was in der Medizin, aber nicht nur in der Medizin, sondern ehrlicherweise in der ganzen Gesellschaft viel zu stark tabuisiert sind, sind psychische Erkrankungen.
Ja.
Und es ist eine extrem schnelllebige Zeit. Es gibt, das wissen wir aus unseren ersten Analysen, selbst unter höchst erfolgreichen Menschen doch gar nicht so geringe Quote von psychosozialen Auffälligkeiten. Und keiner spricht drüber. Also in Deutschland, in den USA gehört es zum guten Ton.
Das ist ganz normal.
Genau, einen Psychotherapeuten zu haben, genau.
Und dass du dir helfen lässt und Coaching machst. Aber hier in Deutschland ist es immer noch nicht so ganz so angekommen, finde ich.
Richtig, hier sind wir vielleicht ein bisschen zu verklemmt oder vielleicht sehen wir das auch als eigene Niederlage an.
Genau.
Aber es ist etwas, was sich wirklich ändern muss. Und wir haben versucht, das eben dadurch, dass wir das quasi in unseren Standard mit einbauen, zu erfassen und es so auch aufnehmen zu können. Eben diese erste Hürde zu senken, dass man das mal testen lässt. Denn selbst wenn man zu Hause auf dem Handy mal nutzt, Apple macht das auch, wer seine Apple Health nutzt. Und dann gibt es auch immer wieder Fragebögen. Das sind im Grunde ganz ähnliche Fragebögen, die machen. Aber das muss man natürlich dann auch einer Ärztin, einem Arzt weitergeben, dass man dann Konsequenzen zieht. Und so haben wir das eingebunden, um diese Hürde eben zu senken. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da eigentlich viel offener werden, um drüber zu sprechen, weil es eine ganz wichtige Komponente der Langlebigkeit ist, die mentale
Absolut.
Gesundheit.
Absolut, ja, bin ich auch sehr bei dir.
Oder der gesunden Langlebigkeit, wollen wir mal sagen.
Was mache ich zum Beispiel, wenn ich ein erhöhtes Brustkrebsrisiko habe?
Du meinst jetzt quasi genetisch?
Genetisch, ja.
also das Allerwichtigste, dass egal was bei uns rauskommt, man muss sagen, wir haben sehr geringe Krebs-Scares. Das heißt, wo wir was finden, wo wir sagen, das ist wirklich, das liegt daran, dass unsere, auch wenn wir sehr sorgfältig gucken, wir haben ein MRT, wir haben natürlich die Bildgebung, wir haben Laborparameter, wir haben natürlich auch die Genetik. Wenn wir da was Auffälliges finden, ist immer das Allerwichtigste zu sagen, egal was wir finden, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer eine Therapie. Das ist also das Allerwichtigste, die Angst vorab zu nehmen. Es ist wichtig, das glaube ich jeder versteht, wenn man danach guckt, auch wenn man nach Risikogenen sucht, dass man natürlich dann auch so ein Ergebnis haben kann. Und dann ist es aber so, je nachdem, was da für ein Risiko oder was da für ein Befund ist tatsächlich, wenn es nur ein erhöhtes Risiko ist, dann ist es relativ einfach, dann sagen wir, wir gucken einfach genau hin, wir machen regelmäßige Kontrollen, wir machen zusätzlich zu den Kontrollen, die empfohlen sind, vielleicht einfach nochmal eine Zwischenuntersuchung. Wir arbeiten aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir sehen uns in unserer Kompetenz als Internisten, allgemein internistischer Schwerpunkt. Wir arbeiten hier mit Spezialisten zusammen in allen Bereichen. Und wenn da wirklich ein echter Verdacht auf was Bösartiges besteht, dann schicken wir alle unsere Patienten immer zu Spezialisten weiter, die sich das dann nochmal genau angucken. Und die Kolleginnen und Kollegen spielen uns dann auch die Ergebnisse zurück, dass wir wissen, was rausgekommen ist. Und bisher muss man sagen, ist es so, dass wir tatsächlich bei einer Person jetzt was Bösartiges bestätigt hatten in dem Screening. Aber das geht jetzt alles seinen Weg mit hochspezialisierten Kliniken. Haben wir sehr früh gefunden und die Statistik sagt, dass die Heilungschancen sehr, sehr hoch sind.
Jetzt, wenn ich bei euch einen Check mache, was folgt als Nächstes? Ich gehe dann nach dem Tag und habe da meine Ergebnisse. Was passiert dann? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, erstmal bist du ja 6 Stunden bei uns. Dann gibt es am Ende dieses Gesprächs, wo wir dich einmal komplett auf den Kopf gestellt haben, hätte ich beinahe gesagt, gibt es am Ende der Untersuchung ein Abschlussgespräch mit den Ergebnissen, die wir über den Tag schon sammeln konnten. Einige Ergebnisse dauern etwas, entweder durch unsere Partner, das MRT muss natürlich ausgewertet werden, die Genetik muss ausgewertet werden, aber auch die normalen Laborwerte müssen natürlich erst generiert werden. Und die meisten klassischen Laborwerte haben wir so innerhalb von 3 Tagen, aber einige Spezialmessungen, die wir durchführen, die dauern so 3 Wochen etwa, 3 bis 4 Wochen, sodass wir nach 4 Wochen nochmal einen Abschlussgespräch vereinbaren. Also Abschlussgespräch ist es gar nicht, erzähle ich gleich warum. Aber für diese erste Untersuchungseinheit. Dann tragen wir alle Befunde zusammen. Das Ganze wird in einem Report aufbereitet, der für Patienten verständlich gemacht ist und auch einordnet.
Das ist wichtig.
Ja, das ist auch etwas, was wir in der Medizin häufig übersehen haben.
Ja.
Dass wir natürlich schreiben für anderes medizinisches Fachpersonal, um die Informationen möglichst schnell zu kommunizieren. Aber wir wollen ja eine gleichberechtigtes Verhältnis haben zwischen Patient
Absolut,
und Arzt.
Ja.
Weil wir wissen, dass das die Akzeptanz der Maßnahmen, dass das das Outcome des Patienten deutlich verbessert. Und dann müssen aber doch Patientinnen und Patienten verstehen, was man da eigentlich gefunden hat.
Ein sehr wichtiger Punkt.
Und deswegen haben wir einen Report entwickelt, der das eben aus dieser Sicht aufgreift. Der wird gemeinsam besprochen. Da werden wir dann auf der Basis dieser Ergebnisse der Risikokonstellation entwickeln wir dann eine gemeinsame Strategie. Und das ist vor allen Dingen fokussiert auf, das sind die großen evidenzbasierten Maßnahmen. Die sind zwar in Anführungszeichen langweilig, aber das sind die größten Hebel, die wir haben. Sport, Ernährung, mentale Gesundheit, Schlaf. Das sind erstmal die ganz großen 4 Dinge. Da kann man auch tatsächlich mit Supplements das nicht überschreiben, sondern die muss man erstmal hinbekommen. Und das ist der Unterschied, glaube ich, bei uns zu vielen anderen. Wenn wir dann auch wirklich Auffälligkeiten finden, die medizinisch relevant und behandlungswürdig sind, dann behandeln wir die natürlich auch. Fettstoffwechselstörung, Zuckerstoffwechselstörung, solche Dinge sind etwas, was ganz, ganz alltäglich sind bei uns. Also viele, viele Menschen, die Bluthochdruck, die sich fit fühlen, die auch wirklich einen gesunden Lebensstil versuchen zu führen, wissen nicht, dass sie eine Fettstoffwechselstörung haben. Und da würden wir natürlich eingreifen, um dort eben diese Risiken möglichst zu minimieren. Aber das Entscheidende ist, wir machen einen persönlichen Plan anhand der einzelnen Risiken. Und dann sprechen wir ab, bis zu welchem Zeitpunkt welches Ziel erreicht werden kann und sollte. Und dann geht es nämlich weiter, deswegen keine Abschlussbesprechung. Dann kommt man wieder rein, schaut, ob es erreicht ist. Wenn nicht, passen wir es an, machen einen neuen Plan. Und so geht es
also
weiter.
Also man ist eigentlich betreut die ganze Zeit auf eine gewisse Weise. Du hast immer so Check-ins, so stelle ich es mir vor.
Richtig, ist genau richtig, wie du es sagst. Ja. Das ist unsere Idee. Wir wollen keinen Hausarzt ablösen. Wir wollen niemandem irgendwelche Patienten wegnehmen natürlich, sondern wir möchten aber ein ständiger Begleiter sein auf der Gesundheitsreise. Wir möchten versuchen, gemeinsam mit unseren Patientinnen und Patienten personalisierte Frühwarnsysteme aufzubauen, so nennen wir das. Und das erfordert dann immer eine Nachjustierung, dass man wirklich die beste Gesundheit ermöglichen kann. Das ist natürlich eine Reise, die man gemeinsam geht.
Ja, aber wenn man sich dazu entscheidet, was man tut in dem Moment, wo man bei euch eincheckt, das erste Mal, dann will man das ja auch genauso. Also ich finde das schon schön, auch diesen Gedanken, dass man dann auch so eine Art Hausaufgaben hat, die man ja einhält mit dem Plan, den ich habe. Und dass ich weiß, ich kann aber auch mit dir kommunizieren, wenn ich eine Frage zwischendrin habe.
Absolut. Also wir haben tatsächlich mehrere Systeme. Also wir oder alle Ärzte, denen wir zusammenarbeiten in der Klinik, sind natürlich ansprechbar für Rückfragen, ganz klar. Wir haben so ein Medical Concierge-System aufgebaut, wo man mal schnelle Fragen, die eben nicht medizinisch sind, sondern eher um Gesundheit gehen, beantwortet bekommen kann als WhatsApp-System. Und was wir auch haben, sind eben Coaches. Also wir haben tatsächlich für die großen Bereiche Sport, Ernährung, mentale Gesundheit, auch und Schlaf haben wir Spezialisten, die coachen können und natürlich uns auch bei der Diagnostik unterstützen. Das ist der Zugriff, den wir unseren Patientinnen und Patienten dann auch, muss man sagen, natürlich in den höheren Paketen, das ist natürlich dann auch, das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn die Kassen das zahlen möchten, die gesetzlichen, sie können es noch nicht, eine gewisse Selbstzahlerleistung, die man dann eingehen muss.
Du hast ja auch gerade jetzt immer mal wieder von Paketen gesprochen. Wie viele verschiedene Pakete gibt es denn?
Genau, wir haben drei verschiedene Pakete im Moment. Das Core, das Evolve und das Ultimate-Paket. Das Core-Paket heißt Core, weil es alle wesentlichen klinischen Elemente, die wir für wichtig erachten, um Alterung zu verstehen, beinhaltet. Und das ist etwas, was im Kern unserer Diagnostik bei jedem unserer Patientinnen und Patienten ist. Dann gibt es das Evolve, dann geht es eher so in eine Richtung, wo wir experimentellere Verfahren anwenden. Das Core beinhaltet nur Goldstandard-diagnostische Verfahren. Ganz wichtig, mit extrem hoher wissenschaftlicher Evidenz. Und dann gehen wir mit diesen anderen Programmen immer ein bisschen weiter in experimentellere Verfahren. Zum Beispiel in dem Evolve-Programm, wo wir das MRT und die Krebs-Liquid-Biopsy mit reinnehmen. Mhm. Das sind beides Verfahren, muss man ehrlicherweise sagen, ich betone das auch eigentlich immer, wenn man mich fragt, die keine sehr hohe wissenschaftliche Evidenz haben in diesem Kontext, aber die zusätzliche Informationen liefern können. Deswegen können, ja. muss man das verstehen. Und diese Krebstestungen zum Beispiel sind, die wir verwenden, sind in der Lage, wenn man dort keine Auffälligkeiten sieht, zu sagen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit oder sehr hohen Wahrscheinlichkeit, 99,5%igen Wahrscheinlichkeit, sind zu dem Zeitpunkt, wo wir gemessen haben, keine fortgeschrittenen Krebse im Körper versteckt, Krebsarten. Das Ganzkörper-MRT haben wir so gemacht, dass es eben nicht so ein klassisches Ganzkörper-MRT ist, wo man einmal von oben nach unten durchgefahren wird. Das hat ehrlicherweise eine ganz geringe Evidenz. Es ist sogar so, dass selbst die Kassische Vereinigung für Präventivmedizin dagegen empfiehlt. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir kombinieren klinisch mit unserem Partner klinisch valide Sequenzen, die kein Kontrastmittel brauchen, weil das ist eine Einschränkung in dem primitivmedizinischen Setting, genauso wie wir auch keine ionisierenden Strahlen, also keine Röntgenstrahlen benutzen dürfen. Aber wir kombinieren klinisch sinnvolle Sequenzen von Kopf bis Knie sozusagen, um dort möglichst hohe klinische Anwendbarkeit zu haben, um so ein Ganzkörper-MRT zu bauen, sozusagen. Und das ist also insbesondere, würde ich sagen, liegt die Stärke in der Neurobildgebung da drin, wo man eben auch tatsächlich sich größere Gefäßaussackungen im Gehirn angucken kann, was man sonst ehrlicherweise ja nicht bekommt. Wobei man einschränkend sagen muss, die meisten sind die ganz kleinen, die bluten. Aber auch das ist etwas, was man vielleicht wissen möchte. Ich für meinen Teil würde das wissen wollen, ob es da was Großes gibt.
Ja, ich auch.
Dann schauen wir auch und können natürlich auch größere bösartige Veränderungen sehen. Zum Teil auch kleinere Veränderungen, muss man sagen. Wir sehen auch in der Lunge 0,3 Millimeter große Knötchen. Das geht auch, auch wenn das nicht die optimale Diagnostik dafür wäre. Und was wir auch machen können, ist natürlich das Bauchfett, was sehr, sehr wichtig ist, zu quantifizieren mit dieser Methodik. Und so haben wir eben ein Ganzkörper-MRT gebaut, auch wenn Ganzkörper-MRTs eigentlich nicht so sinnvoll sind. Das dritte Programm, jetzt habe ich ganz viel über, bin ich ein bisschen abgeglitten.
Gar nicht, je genauer, umso besser.
Das dritte Programm, das wir haben, nennt sich Ultimate und das ist tatsächlich dann deutlich experimenteller. Also da haben wir zum Beispiel noch die Genetik dabei, wir haben die Epigenetik inkludiert, wir sind dabei, auch Metabolomik jetzt noch einzuschließen und wir haben auch unseren Biological Safe, nennen wir das. Das heißt, wir können dann, wir bitten ja alle unsere Patientinnen und Patienten, Daten und auch Blutproben, Stuhlproben, Urinproben zu spenden für die Forschung, die bei uns ja auch stattfindet tatsächlich. Wir haben ein eigenes Forschungslabor in der Klinik. Aber wir bieten auch unseren Patientinnen und Patienten an, dass wir lebende Immunzellen archivieren können. Und die kann man dann später, wenn man sagt, da gibt es einen neuen Test aus den USA, den möchte ich mal ausprobieren, kann man die quasi von uns holen. Oder man kann sagen, ich wollte mal wissen, ihr habt noch Blut von mir eingefroren. Könnt ihr mal gucken, jetzt und vor einem Jahr mit dem neuen Test, könnt ihr mal vergleichen, gibt es da eine Dynamik drin? Denn unsere zentrale Hypothese ist, dass es gar nicht darum geht, in Zukunft zu einem Zeitpunkt zu gucken, wie gesund man ist, sondern es geht um kleine Veränderungen über die Zeit, die anzeigen werden, warum man krank wird. Und eben bevor man wirklich dann außerhalb dieser normalen Werte ist, schon sagen kann, pass mal auf, hier kippt was in die falsche Richtung, hier musst du jetzt eingreifen.
Was sind die größten und wichtigsten Trends in der Diagnostik in den nächsten Jahren?
Genau, also ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt wird die Implementierung der KI sein. Und die wird auf ganz vielen Bereichen deutlich verbessern, sage ich mal extra bewusst so. In der bildhaften Diagnostik ist die KI schon wirklich gut. Also dermatologische Unterstützung nutzen wir übrigens auch. Wir haben so ein automatisiertes System, wo Leberflecke erfasst werden am ganzen Körper. Und wenn dort Leberflecke auffällig sind, mit einer Mikroskopkamera nochmal raufgeht und dann dort mit einer anderen KI tatsächlich sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um was Bösartiges handelt. Das Gleiche nutzen wir zum Beispiel auch bei der Funduskopie, also der Augenhintergrundfotografie. Dort wird eine KI genutzt, um die drei häufigsten altersbedingten Augenkrankheiten abzuschätzen. Also das wird deutlich stärker werden. Pathologie, Bildgebung, Radiologie wird das unterstützen. Es werden durch die KI und die immer besser werdende Datengrundlage, die wir haben an medizinischen Daten, wo wir ja auch aktiv zu beitragen, werden wir viel bessere Risikomodelle entwickeln können. Das heißt, wir werden früher eingreifen können. Wir werden besser verstehen können, also Phänotypisierung als Stichwort, besser verstehen können, wie bestimmte Krankheiten zusammenhängen, die auch vielleicht oberflächlich erstmal gar nicht zusammengehören, aufgrund der zellulären und molekularen Wege dann doch irgendwie vernetzt sind über bestimmte Knoten. Wir werden sicherlich in der Liquid Biopsy deutliche Fortschritte erleben. Da wird stark dran geforscht, auch als wirklich als Präventiv-Tool, also tatsächlich wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit frühe Krebse ausschließen zu können, was wir im Moment noch nicht können, muss man ehrlicherweise auch so sagen. Und sicherlich wird es, das ist auch so ein ganz großes Ziel, wo keiner so genau sagen kann, wann, aber es wird Ersatzmarker für echtes biologisches Alter geben. Wir haben so ein paar Ansätze ja im Moment, biologische Alter, epigenetisches Alter. Das sind alles keine, bisher leider wegen der Ungenauigkeit, keine klinisch anwendbaren Tools, sondern die sind experimentell. Das haben wir übrigens auch in unserem Ultimate-Programm noch mit drin, natürlich als experimentelles Tool. Aber die reichen im Moment von der Genauigkeit noch nicht aus, um zu sagen, okay, ich bin wirklich so alt oder meine Alterung ist dadurch beeinflusst, wenn ich jetzt wirklich was mache. Das wird besser werden. Das sind so die ganz großen Dinge. Und vielleicht, kommen wir irgendwann mal dahin, dass wir auch wirklich individualisierte Referenzbereiche haben und nicht, so wie wir es jetzt haben, eine große Range, wo alle reingepackt werden und wenn man drüber oder drunter ist, dann ist krank, sondern dass man wirklich weiß, pass auf, bei dir sind die integrierten Omics-Analysen, also die Stoffwechselprodukte, die Genetik, die Epigenetik, deine klinischen Werte, die wir gemessen haben. Du passt in diesen Typus und das heißt, deine Referenzwerte sind anders als die vom Standard. Ehrlicherweise sind wir in der Medizin ja jetzt erst dabei zu verstehen, dass auch Frauen und Männer nicht immer die gleichen Referenzwerte haben.
Endlich.
Ja, also auch viel zu spät. Das ist ein Thema, da können wir, glaube ich, noch stundenlang drüber sprechen, dass es tatsächlich auch so ist, dass Frauengesundheit viel zu sehr vernachlässigt worden ist durch die Medizin, die klassische Medizin, wie wir sie ja bisher erlebt haben. Aber das ändert sich. Also das ändert sich auch in der Medizin insgesamt. Denn ich glaube, die Zeiten ändern sich und dann muss sich auch die Medizin an moderne Zeiten anpassen.
Dazu sprechen wir dann bei unserem nächsten Podcast nochmal ganz gern. Genau. Lieber Jan, ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr spannend und interessant und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen lieben Dank für die Einladung und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.